Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Es ist 7 Uhr am Morgen nach der zweiten Fernsehdebatte der Präsidentschaftskandidaten in den USA. Die beiden schenken sich nichts, meint gleich unser Korrespondent, wobei Präsident Obama etwas Terrain gut gemacht habe gegenüber dem Herausforderer Mitt Romney. Außerdem reden wir heute über das Steuerloch wegen der Unternehmenssteuerreform und über den 2:0-Sieg der Schweizer Fußballnationalmannschaft in Island. Das Wetter, zunächst noch Wolken und etwas Nebel, später dann sonnig bei 17 Grad. Zur Sendung begrüßt sie Barbara Peter. Es war ein offener Schlagabtausch, das zweite TV-Duell zwischen US-Präsident Obama und dem republikanischen Herausforderer Mitt Romney. Die beiden beantworteten und diskutierten Fragen von unentschlossenen Wählerinnen und Wählern. Dabei ging es um Themen wie Arbeitsplätze, Benzinpreis und Waffengesetze. Einzelheiten von USA-Korrespondent Beat Soltermann.
Die beiden Präsidentschaftskandidaten nutzten jede Minute in der Debatte, um ihre Positionen darzulegen und um die Aussagen des Gegners zu widerlegen.
What Governor Romney said just isn't true.
Was Mitt Romney sage, stimme nicht, sagte Barack Obama oft. Und ebenso oft hielt Romney fest, Obama würde seine Pläne nicht korrekt wiedergeben.
And the president's statement of my policy is completely and totally wrong.
Bisweilen vergaßen die beiden auch, die Fragen der eingeladenen Wählerinnen und Wähler überhaupt zu beantworten. Stattdessen ratterten sie die wichtigsten Argumente für sich und gegen den Gegner runter. Obama kritisierte zum Beispiel Romney dafür, dass er nicht alle Details seiner Steuerpolitik auf den Tisch lege.
You wouldn't have taken such a sketchy deal, and neither should you, the American people.
Romney hätte einen solch unklaren Deal als Geschäftsmann wohl nie akzeptiert, genauso wenig sollte es das amerikanische Volk tun. Romney seinerseits warnte das Publikum vor einer Wiederwahl Obamas. Man wisse ja, was man bekomme. Nochmals 4 Jahre wie die letzten.
I can tell you that if you were to elect President Obama, you know what you're going to get. You're going to get a repeat of the last 4 years. We just can't afford 4 more years like the last 4 years.
Doch das, so Romney, könne sich das Land nicht leisten.
Eine viel lebhaftere Debatte also zwischen Obama und Romney als beim ersten Mal. Vor allem Präsident Obama musste sich dringend steigern nach dem schwachen Auftritt vor 2 Wochen. Ich fragte unseren USA-Korrespondenten Beat Soltermann, ob ihm das auch gelungen sei.
Ja, das ist ihm gelungen, aber das war auch keine so große Kunst, wenn man sich eben die letzte Debatte in Erinnerung ruft. Offenbar hat Obama gemerkt, dass er aggressiver ans Werk muss, dass er seine letzten 4 Jahre stärker verteidigen muss. Obama machte auf mich während der Debatte einen agilen und wachen Eindruck. Man hatte das Gefühl, es macht ihm richtig Spaß, mit seinem Gegner Mitt Romney zu diskutieren.
Das heißt also, diese zweite Runde, die geht ganz klar an Obama.
So deutlich würde ich es dann auch nicht sagen, denn Romney hatte ebenfalls seine guten Momente und er hat sich stärker auf das Wahlkampfthema Nummer 1 konzentrieren können, die Wirtschaft und die Arbeitsplätze. Da kann Obama nicht so sehr punkten. Laut einer Blitzumfrage von CNN sagen 46% der Leute, Obama habe gewonnen, 39% Romney.
Jetzt sollte man, es sind jetzt noch knapp 3 Wochen bis zur Wahl. Was heißt das nun für den weiteren Wahlkampf?
Obama hat mit dieser Debatte sicher wieder Terrain gut gemacht. Die Frage ist, wie viel Terrain? Da muss man mal die ersten großen, richtigen Umfragen abwarten, die nach der Debatte durchgeführt werden. Das geht immer ein paar Tage. Und dann dort vor allem die Ergebnisse in den matchentscheidenden Swing States genau anschauen. Ich denke, wichtig bleibt auf jeden Fall die dritte Debatte nächste Woche und was sonst noch alles passiert bis zum 6. November. Denn das alles kann in diesem äußerst knappen Rennen ums Weiße Haus eine Rolle spielen.
Soweit die Einschätzungen von unserem USA-Korrespondenten Beat Soltermann. Und hier geht's nun weiter mit den Nachrichten und Markus Amrain.
Die Ständerätliche Wirtschaftskommission WAK fordert, dass die Ausfälle aus der Unternehmenssteuerreform kompensiert werden. Die Steuerausfälle in Milliardenhöhe sollen durch eine Gesetzesänderung verringert werden. Im Abstimmungsbüchlein zum Volksentscheid über die Unternehmenssteuerreform von 2008 hieß es, dass dem Staat mehrere Millionen Franken entgehen werden. Nun wird erwartet, dass Unternehmen jährlich 600 Millionen Franken weniger Steuern zahlen. Der ehemalige libysche Machthaber Muammar Gaddafi sei erst nach seiner Gefangennahme getötet worden, schreibt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Sie hat Bilder und Filme von den letzten Stunden Gaddafis gesichtet und Zeugen befragt. Daraus zieht Human Rights Watch den Schluss, dass Gaddafi bei seiner Gefangennahme noch lebte. Zudem seien mehr als 60 gefangene Begleiter Gaddafis getötet worden. Nach der offiziellen libyschen Version starb Gaddafi bei einem Schusswechsel. In Österreich stimmt das Volk Anfang Jahr über die Zukunft der Armee ab. Das österreichische Stimmvolk entscheidet, ob die allgemeine Wehrpflicht und der Zivildienst durch eine Berufsarmee und ein freiwilliges Sozialjahr ersetzt werden. Die Kreditwürdigkeit von Spanien. Sie belässt die Note für Spanien eine Stufe über dem gefürchteten Ramschniveau. Die Agentur begründet ihren Entscheid damit, dass sich die Europäische Zentralbank bereit zeige, Anleihen von Spanien zu kaufen. Die spanische Regierung zeige zudem eine anhaltende Bereitschaft zu Reformen. Die Schweizer Fußballnationalmannschaft hat das WM-Qualifikationsspiel gegen Island 2:0 gewonnen. Damit führt die Schweiz die Tabelle in ihrer Gruppe mit 3 Punkten Vorsprung auf Norwegen an. Die Schweizer U21-Nationalmannschaft dagegen wird nicht an der Europameisterschaftsendrunde teilnehmen. Sie unterlag beim Playoff-Rückspiel Deutschland mit 1:3. In der Eishockey-Nationalliga A siegten die ZSC Lions gegen Kloten 4:3 nach Penaltyschießen.
Sie hören heute Morgen am Mittwoch, jetzt ist es 6:07. Seit 4 Jahren können Unternehmen in der Schweiz Kapitaleinlagen ihrer Aktionäre steuerfrei zurückzahlen. Das Volk hatte damals knapp Ja gesagt zur Unternehmenssteuerreform. Doch nun unternimmt die zuständige Ständeratskommission einen neuen Anlauf, um die Folgen der Reform abzuschwächen. Denn die hat Bund, Kantonen und Gemeinden im letzten Jahr Steuereinbußen in der Höhe von 1,2 Milliarden Franken beschert. Christine Wanner.
Konrad Graber, Präsident der Ständerätlichen Wirtschaftskommission, blickt zurück auf verschiedene Vorstöße.
Dann gab es parlamentarische Interventionen, unter anderem 2 Motionen, die verlangt haben, dass man praktisch das Kapitaleinlageprinzip wieder abschafft oder teilweise rückgängig macht. Die Kommission hat hier jetzt nach Alternativen gesucht, um auch die Korrektur herbeizuführen, die wahrscheinlich dann die Stimmberechtigten auch erwarten.
Konkret will die Kommission nicht am Kapitaleinlagenprinzip rütteln. Unternehmen sollen Anteile weiterhin steuerfrei an die Beteiligten ausbezahlen können, anstelle von besteuerten Dividenden. Mit einer Motion will die Kommission die Steuerausfälle abfedern oder kompensieren. Der Bundesrat soll einen Vorschlag vorlegen, wie dies mit einer Gesetzesänderung, mit der Unternehmenssteuerreform 3 oder auf einem anderen Weg möglich wäre. So will Ständerat Graber die Altlast der ungeahnt hohen Steuerausfälle für Bund, Kantone und Gemeinden beseitigen, wie er sagt.
Und unser Anliegen ist eigentlich, dass diese Altlast dann im Rahmen der Unternehmenssteuerreform 3 wirklich beseitigt werden kann.
Bei der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren findet die Idee schon mal Anklang. Vizepräsident Peter Häcklin begrüßt die Kommissionsmotion grundsätzlich. Ob sich die Steuerausfälle aber mit der Unternehmenssteuerreform 3 kompensieren ließen, bezweifelt der Zuger Finanzdirektor Häcklin.
Ich sehe es momentan auch nicht, dass viele neue Steuerressourcen angezapft werden könnten, sondern es geht ja eher darum, Steuersenkungen für Unternehmen vorzunehmen.
Zunächst geht die Kommissionsmotion aber in den Ständerat. Stimmt die Kleine Kammer zu, ziehen die erwähnten Motionäre ihre Begehren zurück.
Der EU-Kommissar für Gesundheit und Konsumentenschutz John Dalli ist gestern Abend mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Es geht um Korruptionsvorwürfe. Dalli weist die Vorwürfe allerdings zurück. EU-Korrespondent Urs Bruderer.
Es geht um Snus, salzigen Kautabak, dessen Verkauf ist mit Ausnahme von Schweden in der EU verboten. Die EU-Kommission schreibt in einer gestern Abend veröffentlichten Pressemitteilung, dass sich letzten Mai ein schwedischer Snus-Hersteller bei ihr gemeldet habe, und zwar mit folgender Geschichte. Ein maltesischer Unternehmer hat dem Snus-Hersteller offenbar ein Angebot gemacht, das ungefähr so gelautet haben muss. Gegen Geld nutze ich meine Kontakte zum maltesischen EU-Kommissar für Gesundheit, zu John Dalli also, und sorge für eine Lockerung des Snus-Verbots. Darauf haben die Korruptionsbekämpfer der EU-Behörde Olaf den Fall untersucht. In einem Bericht zuhanden der EU-Kommission schreiben sie, dass es nie zu einer Zahlung gekommen sei. Es gebe auch keine Beweise für eine direkte Beteiligung von EU-Kommissar Dalli. Aber der Bericht erwägt offenbar, dass Dalli über den Korruptionsversuch im Bilde war. Als Kommissar übte er ein umstrittenes Amt, umstritten aus. Kaum eingesetzt, ließ er den Anbau der genetisch veränderten Kartoffel am Flora zu. Vielen NGOs war er zu gentech-freundlich. Dalli war schon 2004 wegen Korruptionsvorwürfen zurückgetreten, damals als maltesischer Außenminister. Die Vorwürfe erwiesen sich später als haltlos, Dalli galt als rehabilitiert. Er weist auch jetzt alle Vorwürfe zurück und sagt, er demissioniere, um seinen Ruf verteidigen zu können. Unklar ist, ob er die Kommission aus freien Stücken verlässt oder ob ihn Kommissionspräsident Barroso dazu gezwungen hat. Mit Dalli sieht sich erstmals seit 13 Jahren wieder ein EU-Kommissar zum Rücktritt gezwungen. Zuletzt waren 1999 Fälle von Vettern und Misswirtschaft aufgeflogen, die schließlich zum Rücktritt der gesamten EU-Kommission geführt hatten.
Zum Fußball. Pflichtsieg für die Schweizer Nationalmannschaft bei der WM-Qualifikation gegen Island. Das Team von Ottmar Hitzfeld gewinnt mit 2:0. Damit bleibt die Schweiz Tabellenleaderin ihrer Gruppe. Barbara Golpi.
Die Schweizer Fußballnationalmannschaft trat auch in ihrem vierten WM-Qualifikationsspiel mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und mit Geduld auf. Und beides brauchte es für den Sieg gegen Island. Die Isländer waren nämlich über weite Strecken ein Gegner auf Augenhöhe und verhinderten mit ihrer aufsässigen Spielweise, dass die Schweizer ihr Spiel aufziehen konnten. Verteidiger Steve von Bergen.
Wir haben ziemlich gute erste Halbzeit gemacht. Danach zweite Halbzeit haben wir ein bisschen Probleme gehabt, 15 Minuten. Dieser Torschuss auf der Latte hat uns ein bisschen geweckt danach. Und da haben wir in diesem Moment reagiert. Und danach waren wir Geduld, haben wir probiert, immer nach vorne zu spielen. Dann ein super Tor von Barnetta und zweite Tor von Gavranovic. Nehmen wir 3 Punkte, 3 wichtige Punkte. Also positive Bilanz bis jetzt.
Die Geduld und auch etwas Glück brauchten die Schweizer vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit. Es stand immer noch 0:0 und das Spiel hätte auf beide Seiten kippen können. Doch während die Isländer entweder am Schweizer Torhüter Diego Benaglio oder an ihrer eigenen Chancenauswertung scheiterten und nur die Torumrandung trafen, zeigten die Schweizer, wie viel Selbstvertrauen sie im Moment haben und gewannen das Spiel mit 2 Toren resultatmäßig klar. Torschütze Mario Gavranovic.
Wir haben gewartet auf unsere Chance. Wir wollten dieses Spiel gewinnen und wir sind sehr stark in dem richtigen Moment gewesen. Und ja, das Wichtigste, dass wir haben die 3 Punkte geholt, egal wie.
Damit behaupten die Schweizer ihren Platz als Gruppenerste klar und weisen nach 4 WM-Qualifikationsspielen die hervorragende Bilanz von 3 Siegen und einem Unentschieden auf.
Bei den weiteren Spielen dieser Gruppe gewinnt Norwegen gegen Zypern mit 3:1 und Slowenien verliert gegen Albanien mit 0:1. Jetzt ist es 7.13 Uhr, wir kommen zu Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 13.552 Punkten, ein Plus von 1,0%. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 8.802 Punkten plus 1,2%. Der Dollar wird zu 92 Rappen 49 gehandelt, der Euro zu einem Franken 21,03 beziehungsweise zu einem Dollar 30,88. Das Wetter. Im Norden zunächst Wolkenreste und örtlich Nebel. Tagsüber ziemlich sonnig um 17 Grad. Aufkommender Föhn. Im Süden ziehen Wolken auf bei 15 Grad.
So viel von heute Morgen für den Moment. Uns gibt es auch online zum Nachhören unter deres.ch. Für die Sendung verantwortlich Simon Weber, mein Name Barbara Peter.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.